Es tut mir schrecklich leid, dass ich spät dran bin. Es war mir nicht bewusst, dass ich zu spät war. Und ich habe bei weitem viel mehr Material, als es in unseren Zeitrahmen hineinpasst. Es tut mir leid, dass ich eure Gespräche unterbreche, aber wir müssen beginnen. Ich gebe euch 10 Sekunden, Platz zu nehmen. Das ist keine Bedrohung, sondern eine Einladung. Eine der Grundannahmen der charismatischen Weltanschauung ist, dass wenn Gott nicht aktiv in der Schöpfung handelt, nämlich durch Wunder, Zeichen, dann hat man einen Gott, der sich zurückgezogen hat. Ja, damit sagt man letztendlich aus, dass Gott nicht da ist. Charismatiker, die sagen häufig, wenn du glaubst, dass die wunderwirkenden Geistesgaben aufgehört haben, dann ist es eine Sicht, die verschwägert ist mit Deismus. Und das heißt letztendlich nichts anderes, dass Gott sich zurückgezogen hat aus dem heutigen Weltgeschehen. Wenn man heute in Frage stellt, dass Charismatiker wahrhaftig in Sprachen reden und dass es keine Wunder mehr gibt, dann werfen sie vor, man wäre skeptisch gegenüber jeglichem übernatürlichen Wirken. Charismatiker glauben, dass die einzige Art und Weise, wie Gott sich manifestiert in dem Weltgeschehen, wäre in übernatürlichen Zeichen und Wunder und durch das übernatürliche Eingreifen in die Schöpfung. Das ist die Art und Weise, wie sie glauben. Und diese Art von Denken, die kommt sehr nahe an das gnostische Denken heran, lehrt, dass sich Gott außerhalb seiner Schöpfung befindet und sich zurückgezogen hat und nicht mehr interagiert in dem aktuellen Weltgeschehen. Und wenn ihr denkt, dass ich übertreibe, dann möchte ich euch ein Zitat vorlesen von Dave Miller, der Pastor ist und sehr sehr bekannten Blog führt mit dem Namen SBC Voices, und er war vorher jemand, der daran festhielt, dass die Geistesgaben aufgehört haben, aber seine Sichtweise geändert hat. Und er schrieb diesen Artikel mit dem Titel: Gott hat mir gesagt, dass die Bibel nicht lehrt, dass Geistesgaben, wundersame Geistesgaben, jemals aufhören. Nun, ich denke, er ist wahrscheinlich eher Humor gemacht, aber in der Schlussfolgerung seines Artikels schreibt er Folgendes: Ich denke, dass einige, die daran festhalten, dass wundersame Geistesgaben aufgehört haben, letztendlich an biblischen Deismus glauben. Biblischer Deismus lehrt einen impersönlichen Gott, jemanden, der die Welt erschaffen hat und der sich nun zurückgezogen hat. Sie glauben an einen Gott, der nicht mit mir geht, der nicht mit mir wandelt. Der biblische Deismus erschafft einen Gott, der impersönlich ist, impersönlich zu uns heute. Er glaubt tatsächlich, wenn wir nicht fortwährend Wunder sehen und spektakuläre, wundersame Geistesgaben, dann sagt er, und es ist sein Zitat, dann haben wir nicht einen Gott, der persönlich ist, der nicht in Beziehung mit uns eingeht. Zitat Ende. Hier ist ein anderes Zitat von jemandem, der sich offen, aber vorsichtig beschreiben würde, von Darren Summer, ein Professor in Systematische Theologie am Fuller Seminary, und er hat einen Doktortitel von der Universität von Aberdeen bekommen, und er sagt, Ich glaube nicht, dass ich die Gabe der Sprachenrede, Prophezeiung oder des Heilens habe, aber was er damit wirklich meint ist, ich habe nicht direkte persönliche Erfahrung mit solchen Geistesgaben, aus diesem Grund bin ich unfähig, sie zu richten, Zitat Ende. In anderen Worten sagt er, ich hatte nie zu tun mit charismatischen Geistesgaben, aber dann verwirft er das Aufhören von spektakulären Geistesgaben, weil diese Sichtweise leugnet, dass Gott aktiv ins Weltgeschehen eingreift. Diese Sichtweise hat nichts mit dem historischen, wahren Christentum zu tun. Und sein Artikel trägt den Titel, kann jemand, der an das Aufhören von wundersamen Geistesgaben glaubt, ein Christ sein? Deismus wird die ganze Zeit erwähnt. Adrian Warnock ist ein anderer, er ist ein britischer Doktor, Mediziner. Und er stimmt mit mir selbst nicht überein. Er antwortete auf einen Artikel, den ich geschrieben habe, wo ich auf einige charismatischen Prophetien hingewiesen habe, die offensichtlich falsch waren. Und in seiner öffentlichen Antwort an mich, er hat die Argumente nicht zurückgewiesen, dass diese charismatischen Propheten falsch waren, sondern als in dem öffentlichen Brief antwortete er Folgendes. Was ich über Phil wissen will, ist nicht, ob er in Sprachen redet, sondern ob er eine intime Erfahrung des Geistes hat. Und er fuhr damit fort, dass er und schlug vor, dass das Festhalten an dem Aufhören wundersamer Geistesgaben ein passives Halten, eine passive Haltung ist und lediglich eine intellektuelle Beziehung zur Bibel habe. Und schlussendlich hat Mark Driscoll das Festhalten, die Lehre, dass wundersame Geistesgaben aufgehört haben, mit Deismus und Atheismus in Verbindung gebracht. Er sagte, dass diese Sichtweise, dass wundersame Geistesgaben aufgehört haben, ein Produkt der modernen Erleuchtung sind. Ein Produkt von Individualismus und Rationalismus. Und es ist gewurzelt in Skeptizismus. Und nun zitiere ich Mark Driscoll, der sagt, das ist ein über den Versuch, über diese Lehre, dass wundersame Geistesgaben aufgehört haben, sagt er, er setzt es gleich mit Deismus und sagt, es ist nichts anderes, wie wenn man Gott, einen übernatürlichen Gott zurückgezogen hat. Das ist nichts anderes wie Thomas Jefferson, der in seinem Büro sitzt und alle Begebenheiten, wo Wunder vorkommen, aus der Bibel herausstreicht. Und ich möchte, dass ihr beachtet, jede Quelle, die ich gerade zitiert habe, kommt aus reformierten Kreisen, oder jemand würde sich bezeichnen als offen, aber vorsichtig. Diese Quellen, die ich zitiert habe, sind keine Scharlatane oder Irrlehrer, direkte Irrlehrer, sondern es sind Männer aus reformierten charismatischen Kreisen. Diese Männer, die ich zitiert habe, werden grundsätzlich als gesund und zuverlässige Lehrer angesehen, als milde Charismatiker, von denen man die meisten auf in den meisten reformierten und evangelikalen Konferenzen mit offenen Armen empfangen würde. Alle von ihnen haben sich selbst positioniert in der Ecke von Young, Restless and Reformed, das heißt jung, ruhelos und reformiert. Der Punkt ist aber, dass ihre Aussage verleugnet die Lehre der göttlichen Vorsehung. Sie ignorieren, was Gott über die Innewohnung Gottes lehrt, dass Gott persönlich, konstant, vollkommen und umfassend seine Schöpfung durchdringt, erhält und regiert, und das zu jedem Zeitpunkt. Gott ist persönlich gegenwärtig und ist in allem, was vor sich geht und alles, was geschieht. Selbst wenn er sich nicht in Wundern und Zeichen und Wundern manifestiert. Das ist, was ich glaube. Ich bin nicht skeptisch gegenüber dem Werk Gottes und dem Handeln Gottes in dem Leben eines Christen, aber ich möchte eine biblische, gesundes Verständnis haben von dem, was Gott lehrt und Gott tut. Und das ist die Lehre der Vorsehung. Und dies ist, was wir uns heute anschauen und was wir heute erforschen wollen. Und wir beginnen in Matthäus 10. Nun, zunächst der Kontext von Matthäus 10. Der frühe galiläische Dienst von Jesus Christus neigt sich langsam zu Ende. Und bevor Jesus nun zu der nächsten Phase seines irdischen Dienstes kommt, sendet er die 12 nach Galiläa, je 2 und 2. Es ist eine Mission. Und Jesus sagt selbst in Vers 16, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Er weiß, dass die Schwierigkeiten bevorstehen. Er weiß, dass ihnen Beleidigungen und die heftigste Feindschaft bevorsteht. Sie werden euch... In Vers 21, ein Bruder wird den anderen zum Tod ausliefern und ein Vater sein Kind, und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten helfen. Und ihr werdet von jedermann gehasst sein um meines Namens willen. Und dann geht er weiter und sagt ihnen, dass sie direkte dämonische Opposition konfrontiert damit werden. Und in dieser Zeit der Epidemie des Unglaubens, inmitten dieser Epidemie sendet Jesus sie hinein. Und in Vers 1 heißt es, da sagt er zu ihnen, dass er ihnen Vollmacht gab, über die unreinen Geister sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen, beachtet, jede Krankheit und jedes Gebrechen. Jesus gab ihnen die Macht, dieses zu tun. Dies waren alleinige apostolische Gaben. Dies waren Gaben, die Jesus Christus den 12 hier gegeben hat. Und es sind nur die 12, die hier gesandt werden. Jesus delegiert ihnen nun übernatürliche Macht und befähigt sie, genau das zu tun, was er getan hat. Ihr Dienst sollte die Autorität Jesu beweisen über jegliche Art von Dämonen und Krankheiten. Und ihr Dienst sollte zeigen, dass Jesus sowohl Herr ist über Geistliche als auch über das physische Reich. Und ihre Wunder bestätigten die Autorität, die sie von Christus empfangen haben. Aber beachtet, die Botschaft, die sie empfangen haben, war nicht eine Botschaft über Wunder. Es war dasselbe Evangelium, das Jesus selbst gepredigt hat. Es war dasselbe Evangelium, das zusammengefasst wird in Markus 6, Vers 12. Und sie gingen und verkündigten, man solle Buße tun. Sie haben viele Dämonen ausgetrieben und haben sie geheilt. Markus betont dies sehr deutlich. Sie predigten nicht über Gesundheit, über Reichtum, Wohlstand, ein heiliges Leben, über ein heiliges Lachen oder Hellsehen oder all diese typischen charismatischen Themen, die Charismatiker predigen. Ihre Botschaft handelte über Buße und Sündenvergebung, genau wie die Botschaft Jesu. Sie verkündigten die Botschaft ihres Meisters mit Autorität, eine Botschaft, die sie direkt von ihm empfangen hatten. Und was wir hier in Matthäus 10 sehen, ist der Prozess, den wir in Hebräer 2 sehen, nämlich, dass das Evangelium uns zunächst, Hebräer 2, Vers 3 und 4, dass das Evangelium durch die Apostel verkündigt worden ist. Diese wundersamen Geistesgaben, die in 2. Korinther 12, Vers 12 als Zeichen eines Apostelamtes dargestellt werden. Paulus sagt nun, dass die Essenz, was die Apostel einzigartig macht, war ihre Fähigkeit, dass sie unfehlbares Wort Gottes redeten. Und diese Botschaft bestätigten sie mit Zeichen und Wundern. Jesus hat diese Autorität nicht den Menschenmengen übertragen, die ihm nachfolgte, sondern er hat es nur den 12 übertragen. Er hat es später noch den 70 Jüngern übertragen. Lukas 10 beschreibt, wie Jesus es den 70 anderen Jüngern anvertraut hat. Und in Lukas 10, da erwähnt Jesus nicht ausdrücklich, dass er ihnen Macht gibt über Dämonen und Geister, aber sie kommen zurück und waren überwältigt darüber und sagten, Herr, selbst die Dämonen waren uns untertan in deinem Namen. Und Jesus antwortet ihnen mit folgenden Worten, Lukas 19, Vers 19 bis 20. Ich habe euch Autorität gegeben, über Schlangen und über Skorpione zu treten, aber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, sondern freut euch, dass eure Namen angeschrieben sind im Himmel. Jesus gibt ihnen übernatürliche Macht in dieser Mission, aber alles, was Freude und Stolz machen würde, kommt nicht von dieser Macht. Es sollte nicht diese Macht sein, die ihnen Freude gab und Zufriedenheit, sondern dass ihre Namen im Himmel angeschrieben werden. Das sollte ihnen Freude bereiten. In anderen Worten, Jesus weist sie zurück auf das Evangelium und lehrt sie, dass es nicht um die übernatürlichen Geistesgaben geht, sondern dass er gekommen ist, um zu suchen, was verloren ist. Nun beachtet, dass nichts in diesem Kontext und auch nicht in der gesamten Schrift nahelegt, dass die Macht, die diesen 12 oder auch den 70 gegeben wurde, als einen gemeinsamen Besitz angesehen werden soll, das allen Christen zu allen Zeiten gegeben wurde. Die Zeichen und Wunder sollte nicht allen Gläubigen zu allen Zeiten gegeben werden. Der große Befehl erwartet nicht, dass das Zeichen und Wunder beim Umsetzen des Missionsbefehls eingesetzt werden. Das ist genau das, was Charismatiker heute denken und glauben. Wenn wir nicht die Botschaft bestätigen mit Zeichen und Wundern, dann ist es keine starke Botschaft. Wir untergraben die Botschaft, wenn keine Zeichen und Wunder geschehen. Und Jesus verwirft diese Sichtweise vollkommen, indem er in Lukas 16, Vers 31 sagt, sie haben Mose und die Propheten. Wenn sie ihnen nicht glauben werden, wie werden sie glauben, wenn jemand von den Toten zurückkehrt? Wir stellen fest, dass selbst in der Aufzeichnung der frühen Gemeinde stellen wir fest, dass Zeichen und Wunder sehr schnell in den Hintergrund gegangen sind. Als der Kanon fertig war, wird sehr deutlich, bevor der Kanon fertig war, verschwinden die Zeichen und Wunder der Apostel in Hintergrund. Ein Beispiel dafür finden wir in 2. Timotheus 4, Vers 20, wo Paulus Trophimus krank in Milet zurücklässt. Er lässt ihn zurück und ein anderes Beispiel, Paulus sagt Timotheus, dass er ein bisschen Wein trinken soll für seine Verdauungsprobleme. Er legt ihn nicht die Hände auf. Wir sehen, dass während die Gemeinde wächst und wächst, die Zeichen und Wunder mehr und mehr abnehmen. Die richtige Rolle und der Grund für wundersame Geistesgaben wird sehr deutlich in Matthäus 10, als Jesus die Gabe den Aposteln gibt und sie aussendet. Und er sein Auftrag zeigt auf, dass er eine tiefe pastorale Sorge um sie hat. Denn er schickt sie in auf ein gefährliches Gebet hinaus, inmitten von Feindschaft. Und das meiste, worüber er spricht, als er sie aussendet, ist, er spricht über den Missbrauch, den sie erfahren werden, die Feindschaft, die sie erfahren werden, und nicht über die Zeichen und Wunder, die sie tun werden. Matthäus 10, Vers 14 sagt Jesus, und wenn euch jemand nicht aufnehmen, noch eure Worte hören wird, so geht fort aus diesem Haus oder dieser Stadt und schüttelt den Staub von eurem Haus. Warum sollten sie nicht ihre Macht dazu benutzen und sie zur Schau stellen? Warum sollten sie nicht ihren Stab auf den Boden werfen, der zu einer Schlange wird? Warum sollten sie nicht ihren Mantel nehmen und umherwedeln und dadurch Menschen umfallen? Ja, Jesus hat den Aposteln Macht gegeben, zum Heilen und Dämonen auszutreiben, aber zu welchem Zweck? Was war der Grund, warum Jesus ihnen die Macht gab? Es wäre sicherlich ein deutlicheres Zeichen gewesen inmitten von Verfolgung, wenn sie von dieser Macht Gebrauch gemacht hätten. Aber Jesus denkt hier nicht, wie Charismatiker denken. Aber ich möchte, dass ihr beobachtet, was Jesus tut und wo er ihre aufmerksam hinwendet. Er weist sie auf die direkte göttliche Vorsehung und er wendet ihren Blick auf die göttliche Vorsehung, und das sehen wir in Vers 30, wo er sagt, Matthäus 10, Vers 30, bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Vers 29, verkauft man nicht zwei Sperlinge um einen Groschen, und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde euren Vater. Selbst die Haare auf eurem Kopf sind alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, denn ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Was Jesus hier tut, er gibt ihnen unglaublich viel Kraft und er sendet sie mitten wie Schafe unter die Wölfe, aber er sagt nicht, benutzt diese Macht dafür, wenn ihr in Verfolgung seid, sondern er weist ihre Sichtweise auf die souveräne Vorsehung Gottes. Ich kann dies nicht genügend betonen. Jesus will hier ihre Aufmerksamkeit auf den direkten, persönlichen und liebenden, allmächtigen Gott lenken. Jesus spricht hier nicht über Träume und Visionen. Er sagt ihnen nicht, dass sie auf eine leise Stimme in ihrem Kopf achten sollten. Und er sagt ihnen auch nicht, dass ihre Worte schöpferische Macht haben, dass sie, wenn sie Widerstand erfahren, dass sie ein positives Bekenntnis machen, sondern Jesus lehrt sie die Lehre, die wir kennen als die Lehre der Vorsehung, nämlich dass Gott in jedes Detail unseres Lebens involviert ist und selbst wenn wir seine Gegenwart nicht empfinden, selbst wenn wir nicht verstehen, warum er etwas tut oder wie er etwas tut, als Gläubige wissen wir, dass Gott alles zum Besten fügt, dass Gott alles zum Besten dient, denen, die ihn lieben. Wie können wir wissen, dass Gott alle Dinge zum Besten führt, bei denen, die ihn lieben? Nämlich der Grund, warum wir das glauben, ist, wir glauben, dass Gott konstant fortwährend am Werk ist. Er will das Gute, er will seine Herrlichkeit zur Schau stellen und er wird letztendlich die ganze Schöpfung zu diesem Ende bringen. Das ist der letztendliche Zweck, zu dem er alles ausführt. Und er tut es nicht durch außergewöhnliche Zeichen, sondern durch das Geheimnis der gewöhnlichen Vorsehung. Zu gewissen Zeiten hat Gott eingegriffen durch Zeichen und Wunder, aber nichts in der Schrift lehrt uns, dass Wunder die normale Erfahrung jedes Christen sein sollen. Und es finden wir noch nicht mal in der Schrift. Wunder sind extrem selten. Sie sind außergewöhnlich. Sie sind nicht gewöhnlich. Wunder sind nicht alltägliche Erfahrung. Und das ist allein wahr durch die Definition. Und nun folgt die Definition. Was ist ein Wunder? Ein Wunder ist ein außerordentliches Werk Gottes, bei dem Gott die üblichen Naturgesetze übergeht oder außer Kraft setzt. Es ist ein besonderes Zeichen. Es ist die Darstellung von übernatürlicher Kraft, um alle zu provozieren, die dieses Zeichen sehen. Wahre Wunder sind nicht nur ein Darstellen der Macht Gottes, sie sind übernatürlich. Sondern es ist eine Offenbarung. Gott offenbart sich selbst auf eine Art und Weise, die nicht verleugnet werden kann. Wenn einem Blinden die Augen aufgetan werden, das ist ein Wunder. Wenn Mose das See teilt oder wenn die Sonne stillsteht bei Josua oder dass Jona von einem Fisch verschluckt wird oder als Sarah ein Kind empfängt, nach ihrer Menopause, all diese Dinge sind ein Wunder. Aber wenn ein Ehepaar in ihren 30er Jahren, die ohne nachvollziehbare physische Krankheit, nach langem Gebet und nach vielen Jahren Frustration nun endlich ein Kind empfangen, dann ist dies kein Wunder. Dann ist dies kein Wunder. Sondern war es eine Antwort auf die Gebete? Absolut. Und das trifft zu auf jedes Kind. Kinder sind ein Wunder Gottes. Kinder sind eine Gabe Gottes, die Frucht des Leibes. Schließt es das Handeln Gottes aus, wenn man sagt, dass das Empfangen eines Kindes nicht ein direktes Wunder ist? Nein, es schließt es nicht aus, wenn man versteht, was die Vorsehung Gottes ist. Es ist kein Wunder, wenn die Schlange an den Kassen des Supermarktes voll sind und der Manager nun eine Kasse direkt vor dir aufmacht. Es war auch kein Wunder, als im Januar 2009 nach einem Flugzeugabsturz der Pilot das Flugzeug auf dem Hudson River landen konnte. bewahrte Gott die Leben dieser Menschen? Absolut. Er bewahrte es auf unglaubliche Art und Weise. Ist Gott der Versorger, selbst wenn du einen unerwarteten Scheck empfängst? Nun, er ist es. Mit Sicherheit ist er es. Ich danke Gott für jeden einzelnen Penny, den ich bekomme, den ich empfange. Aber all dies sind keine Wunder im eigentlichen Sinne. Wenn wir diese Dinge als Wunder bezeichnen würden, dann billigt es die biblische Sicht von Zeichen und Wunder. Es sind im Gegensatz zu Wundern, sind es in die Vorsehung Gottes einzuordnen. Die meisten der Wunder, wie Tom gestern gesagt hat, sind in drei Zeitperioden zu gruppieren. Die erste Periode war bei Mose und Josua, das zweite Zeitfenster war Elia und Elisa. Und vor, inmitten und nach diesen Zeitfenstern gab es etwa 15 bis 20 individuelle Wunder. Darunter zählen zum Beispiel Jona im Bauch des Fisches, Sadrach, Meshach und Abednego in dem feurigen Ofen. Ich denke auch, dass Gideons Vlies war eine Art Wunder. Auch die Kraft, die Simson empfing, war ein einziges Wunder, das mehrere Male manifestiert wurde. In den Tagen von Hiskia, als der Schatten der Sonnenuhr sich zurückbewegte, oder als der Engel des Herrn in einer Nacht 185.000 Mann in einer Nacht umbrachte. Und die Schrift sagt, als die Menschen am Morgen erwachten, waren die alle tot. Könnt ihr euch das vorstellen? Nun, ich würde das als ein Wunder einordnen, obwohl einige sagen, dass das Mittel, durch welches der Engel des Herrn diese Armee erschlagen hat, ein tödlicher Virus war. Und dann von der Zeit von Hiskia, dem 7. Jahrhundert vor Christus, bis zur Jungfrauengeburt, enthält die Schrift kein einziges Wunder. Johannes der Täufer machte kein Wunder. Und Jesus sagte, Johannes der Täufer war der größte Mann, der größte, der je von ihm, der geboren wurde. Und nun kommen wir zu der dritten Welle und der größte Welle überhaupt, in der übernatürliche Wunder vorkamen. Wir haben Mose und Josua, Elia und Elisa und wir haben Christus und die Apostel. Und es war die Zeit, in der die häufigsten und größten Wunder geschahen, die die Welt jemals gesehen hat. Bei den Aposteln finden wir dann sehr bald nach Pfingsten, dass ein gehäuft Wunder vorkam. Weiter finden wir in Apostelgeschichte 19. Aber nach Apostelgeschichte 20 beobachten wir, dass die Wunder allmählich von der biblischen Bildfläche verschwinden. In den letzten 8 Kapiteln der Apostelgeschichte werden noch 2 Vorfälle erwähnt. Der eine auf Malta, wo sich eine giftige Schlange an der Hand von Paulus festbiss. Und die Heilung von dem Vater von Publius. Nun, das bedeutet nicht, dass es keine anderen Wunder gab, die nicht aufgeschrieben waren. Wir können aus 2. Korinther 12,12 schließen, dass wir sehen darin, dass Paulus viele Wunder, Zeichen und Wunder getan hat. Thank you. Paulus erwähnt die Zeichen nicht alle, die er getan hatte. In 1. Korinther behandelt er die wundersamen Geistesgaben und erwähnt unter anderem einige seiner Wunder, die er getan hat, einige, die sich sogar 14 Jahre zurück in der Vergangenheit befinden. Der Grund, warum er in 1. Korinther 14 sich mit diesen wundersamen Geistesgaben beschäftigt, ist, weil sie in Korinth missbraucht wurden. Es ist zu beobachten und zu beachten, dass Paulus keine Verheißung gibt der übernatürlichen Phänomene und wundersamen Geistesgaben im fortschreitenden Leben der Gemeinde. Und wir finden in den fortlaufenden Büchern der Apostel keine Erwähnungen mehr von wundersamen Gaben und von Wundern und Zeichen. Zeichen und Wunder waren immer in Verbindung mit neuer Offenbarung. Sie gingen Hand in Hand mit der Offenbarung von neuem Wort Gottes. Wenn man nun auf dieser Zeitleiste mit einem Stift die Zeitlinie markiert, in der Zeichen und Wunder geschahen, dann finden wir diese drei biblischen Perioden bei Mose und Josua, Elia und Elisa und Jesus und den Aposteln. Und beachtet dies, die meisten biblischen Wunder, die stattfanden, selbst wenn Ungläubige dabei waren, konnten sie niemals als gefälscht, als irrtümlich dargestellt werden. Sarah, die gebiert in ihrem Alter über 90, das Rote See teilt sich. Elisa macht eine Axt schwimmend. Ein Blindgeborener erhält sein Augenlicht zurück, nachdem Jesus ihm Schlamm in die Augen tut. Jesus ist nach seiner brutalen Kreuzigung wieder auferstanden und von mehr als 500 Augenzeugen gesehen. Das ist nicht zu vergleichen mit den unsichtbaren Heilungen, die heute häufig stattfinden in modernen charismatischen Kreisen. All die Wunder, die in den biblischen Aufzeichnungen berichtet werden, waren nachvollziehbar und sichtbar für alle, auch selbst wenn jemand noch so ungläubig war und es leugnen wollte. Nun, wenn heute jemand einen Blindgeborenen sehend machen würde oder wenn eines der charismatischen Kinder auf Wasser gehen könnte oder durch Wände hindurchgehen könnte, nun in dieser Generation heute, wo jedes Kind ein Smartphone besitzt, bin ich mir sicher, man würde es sofort auf YouTube sehen. Aber die Tatsache ist, dass diese Dinge nicht geschehen. Nun, beantwortet Gott Gebete, wenn wir zum Beispiel ihn bitten, dass er uns unsere Migräne heilt? Wenn wir Gott bitten, dass er jemanden Linderung gibt im schweren Krebsleiden, können wir Gott danken, dass er diese Gebete erhört? Natürlich. Selbst wenn wir nur eine Aspirin schlucken, um unsere Kopfschmerzen zu beseitigen, können wir Gott danken für dieses Mittel. Er ist ständig am Werk. Er ist persönlich am Werk. Selbst wenn wir eine Aspirintablette schlucken. Genau, er ist selbst dann am Werk, wenn wir eine Aspirintablette schlucken, in gleicher Weise, wie er am Werk war, als er Lazarus von den Toten auferweckte. Und es gibt Ereignisse in der Vorsehung Gottes, die besonders unüblich sind. Und die Puritaner nannten dies beachtenswerte Vorsehung. Das sind manchmal natürliche, kosmische Desaster. Es können auch Wunder sein, aber wir müssen sehr vorsichtig sein, wie wir diese definieren. Jesus sagte, dass der Turm von Siloa, der auf 18 Menschen fiel und sie umbrachte, dass diese Menschen nicht gottloser waren wie alle anderen. Aber wir können mit Sicherheit daran festhalten, dass die Hand Gottes in jedem Segen zu finden ist und in jeglichem Desaster, in jeglichem gewöhnlichen Ereignis, das auf uns zutrifft. Und keines ist ohne Bedeutung. Im Jahre 2009, da hielt die evangelikale lutherische Gemeinde von Amerika ihre Tagung in Minneapolis. Und am Mittwoch dieser Woche Und inmitten dieser Woche hatten sie eine Resolution getroffen, dass das Praktizieren von Homosexualität unter dienenden Pastoren gestattet werden sollte. Und während dieser Diskussion brach ein Tornado mitten in Minneapolis ein und zerstörte große Teile des Gebäudes. Und es ist außergewöhnlich, dass der Tornado inmitten der lutherischen Gemeinde aufhörte. Dies, meine Freunde, ist eine beachtenswerte Vorsehung. Und ihr könnt es nachschlagen. Es sind Bilder des zerstörten Gebäudes auf der Webseite. Und John Piper, er geriet in richtige Schwierigkeiten, weil er den homosexuellen Lobbyisten, weil er die Gelegenheit nutzte, um den homosexuellen Lobbyisten darauf hinzuweisen, dass die Schrift Homosexualität als Sünde ansieht. Aber wir müssen sehr vorsichtig sein, diese Dinge nicht als das Gericht Gottes zu bezeichnen, sondern sie sind die Vorsehung Gottes, auch wenn sie manchmal mehr und weniger beachtenswert sind. Nun, hier möchten wir unseren der Herausforderung der charismatischen Seite antworten. Gott regiert jederzeit, zu jeder Zeit, jede noch so kleine Kleinigkeit in unserem Leben. Und denk darüber nach. Der Glaube, der die Hand Gottes in der täglichen Vorsehung, der täglich die Hand Gottes in der Vorsehung sieht, ist nicht geringer wie der Glaube, der die Wunder und übernatürlichen Wunder glaubt. Gott ist frei, dass er durch gewöhnliche Dinge handelt. Nur weil Gott keine Wunder tut, bedeutet nicht, dass er nicht aktiv am Zeitgeschehen beteiligt ist. Und wir sehen, dass Zeichen und Wunder einen bestimmten Zweck verfolgen. Sie sind extrem selten und man muss sie nicht erklären. Es ist eine Verdrehung des Glaubens, dass jemand, der an Zeichen und Wunder glaubt, mehr Glauben hätte, wie jemand, der an die Vorsehung Gottes glaubt. Es ist die ganze Botschaft von Hebräer 11, dass der Glaube eine feste Zuversicht auf das ist, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Normalerweise ist das Handeln Gottes nicht sichtbar. Auf Grundlage von der Beschreibung des Handeln Gottes in Hebräer 11, sind es nicht die Zeichen und Wunder, die zu einer Epidemie des Glaubens führen. Wenn wir die charismatische Bewegung als eine ganze Bewegung sehen, dann ist festzustellen, dass Charismatiker häufig was zu beachten ist, ist, dass Charismatiker häufig Aberglaube mit wahrem Glauben verwechseln, dass sie Aberglaube mit der Vorsehung Gottes verwechseln. Und es wurde sehr deutlich in dem Vortrag von heute Morgen durch Konrad. Aberglaube, dem jegliche Grund fehlt, an etwas zu glauben. Hier ist eine technische Definition der Vorsehung. Gottes Vorsehung ist Gottes fortschreitendes Eingreifen, durch das er Nun, wenn wir von der Souveränität Gottes sprechen, das ist, was Epheser 1 sagt, dass Gott alles nach seinem eigenen Willen ausführt. Nun, ich möchte euch eins wissen lassen, die Lehre der Vorsehung Gottes ist nicht nur von Calvinisten hochgehalten, sondern es gab auch einen sondern auch unter Arminianern wird diese Lehre festgehalten. Auf der letzten Seite von seinem Kapitel schreibt Pope, ein Theologe des 19. Jahrhunderts, die Vorsehung ist der umfangreichste Begriff der Sprache der Theologie. Pope betont den persönlichen Aspekt von Gottes Handeln. Der Schöpfer des Universums nutzt jegliches Instrument zu dem Zweck, zu dem er es zu Ende führt. Er übersieht jegliches Handeln. Nun, ich möchte, dass ihr beobachtet, dass Gott übersieht, dass er alles übersieht, was er tut. In jedem Prozess und jeder Entwicklung, das in der Kirchengeschichte geschieht, ist Gott beteiligt. Es gibt nichts, was Gott nicht regieren würde, übersehen würde, wo Gott nicht mitbeteiligt wäre. Vorsehung bedeutet, dass Gott jedes Mal und immer die boshafte Absichten der Menschen überregiert, dass er auch darüber regiert. Niemand wird darin fortschreiten, um gegen die Absichten Gottes zu handeln. Gottes Absicht, Gottes Pläne werden nie über den Haufen geworfen werden. Alles, was Gott vorgeschrieben hat, wird nicht mehr und nicht weniger. Sein Wille wird getan werden, wie es im Himmel getan wird. Alles wird ausgeführt werden, was Gott geplant hat. Das ist nicht eine hochtheologische, kalvinistische Lehre, sondern das ist grundlegende christliche Lehre. Und wenn du das verpasst, dann ist deine Sichtweise sehr tief. Der Begriff der Vorsehung ist ähnlich zu dem Begriff Dreieinigkeit. Der Begriff wird in der Bibel nicht gebraucht. In einigen modernen Übersetzungen findet man diesen Begriff. Die NIV zum Beispiel gebraucht diesen Begriff der Vorsehung in Hiob 10, Vers 12. Dieser Text spricht über Gottes fortschreitende Fürsorge und Sorge. Deine Sorge hat mein Geist erhalten. Das ist ein gutes Synonym. Es ist die Sorge Gottes um seine Schöpfung, um alles, was er erschaffen hat. Die Lehre der göttlichen Vorhersehung ist betont in Jakobus 4, Vers 15. Jakobus, wo Jakobus auffordert, stattdessen sollt ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Wenn der Herr will, wollen wir das tun. Und Jakobus fordert seine Leser auf, ihr müsst es die ganze Zeit sagen, zu jeder Zeit. Und in Matthäus 10, unserem Abschnitt, haben wir die Lehre der Vorsorge Gottes von den Lippen Jesu. Noch nicht einmal ein Sperling fällt vom Himmel ohne das Wissen Gottes. Nun, in der Zeit, die uns noch übrig geblieben ist, möchte ich mich auf das Thema der Prophetie beschränken. Und dieses Thema sorgt für mehr Verwirrung als jedes andere Thema. Und ich bin sicher, dass Gott Gefallen daran hat, dass wir uns ansehen, was die Bibel zu diesem Thema sagt, anstatt was Propheten dazu sagen, sogenannte Propheten. Nun, was hat dies mit der Vorsorge Gottes zu tun? Nun, ich bin froh, dass ihr diese Frage gestellt habt. Ich bin mir bewusst, dass Gott ich bin mir dessen bewusst und ich gebe zu, dass Gott meine Gedanken, mein inneres Wesen manchmal gelenkt hat und das, um seine Vorsehung zu versorgen. Aber das hat nichts mit Prophetie zu tun. Den eigenen Emotionen zu folgen, ist kein guter Weg, eine Entscheidung zu treffen, weil es wird immer schlecht enden. Die eigene Intuition als eine Gabe der Prophetie anzusehen. Entschuldigung. Und zu meinen, dass Gott dadurch lenkt, ist nicht besser als was heidnische Beschwörer tun. Aber diese Art der falschen Prophetie ist zu einem Pfeiler in der charismatischen Bewegung geworden. Und ich habe es gestern erwähnt, in Sprachen zu reden war das Zeichen in der charismatischen Bewegung, dass man geisterfüllt ist. Ich habe gestern schon erwähnt, ich denke, Wayne Grudem ist einer, der am meisten verantwortlich ist, um den modernen Propheten Glaubwürdigkeit zu geben. In seiner Doktorarbeit hat er menschliche Intuition betitelt mit göttlicher Vorsehung. Und Grudem ist sich nicht unbewusst, dass dies häufig missbraucht wird, sondern in der Tat bittet er Charismatiker häufig, dass sie aufhören, ihr Geplapper als ein Wort des Herrn zu bezeichnen. Wenn du sagst, dass etwas, was du aussagst, dass es eine Prophezeiung ist, dann beanspruchst du, dann behauptest du, dass Gott diese Worte in deinen Mund gelegt hat. Zu sagen, dass du prophezeist, dass du eine Prophetie hast, ist gleichzusetzen als mit dem, dass Gott seine Worte in deinen Mund gelegt hat. Es gibt einen, der moderne Prophetie sehr stark vertritt, und der stärkste Vertreter dafür ist Mike Beakley. Er war sehr bekannt in den 90er Jahren. Und heute ist er Leiter des internationalen House of Prayer in Kansas. Und heute ist er der Pastor von EHOP, dem internationalen House of Prayer. Und es ist eine unruhige Sekte, eine Bande von Lehrern, man kann sie noch nicht einmal eine Gemeinde nennen, sie funktionieren manchmal als Gemeinde, und es gibt einen Zweig dieser Gruppe in Pasadena. Und sie sind sehr eng verbunden mit der prophetischen Gabe, und man kann dahin gehen und eine prophetische Lesung erhalten. Und die ist wahrscheinlich nicht hilfreicher, wie wenn du an irgendeiner Hotline anrufst und nach psychischer Beratung fragst. Nun, woher wissen wir, dass diese Prophetie falsch ist? Es gibt ein Video von ihm online. Wo er selbst zugibt, dass in seinen 40 Jahren seiner Erfahrung mindestens 80% seiner charismatischen Zeichen und Wunder ein Fake sind, also falsch sind. Es gibt das Video auf YouTube, das heißt Real or Fake. Manifestation of the Spirit, Real or Fake, Teil 1 und Teil 2. Und Beakley sagt selbst, dass die meisten Phänomene, die dem Heiligen Geist zugeschrieben werden, einfach gefaked sind. Und er sagt Folgendes, und ich zitiere ihn, das meiste von ihm ist fake, und die meisten Manifestationen sind nicht durch den Heiligen Geist gewirkt. Im zweiten Teil sagt er, in den letzten 20 Jahren habe ich festgestellt, in seinen eigenen Meetings hat er festgestellt, in mehreren tausend Meetings auf der ganzen Welt, dass mindestens 80% davon nicht wahr sind. Zitat Ende. Das ist eine zynische Sichtweise der Geistesgabe des Heiligen Geistes. Und Bickley fährt fort und sagt, dass selbst die sogenannte akkurate Prophetie, die häufig gemacht wird, einfach falsch ausgelegt wird. All diese Prophetie ist wahrscheinlich nicht besser und nicht mehr hilfreicher wie das Horoskop, das man in der Zeitung findet. Und es gibt keinen Grund, es gibt keinerlei Weg, um diese Praktik zu kanonisieren oder sie dem Heiligen Geist zuzuschreiben. Aber was ist mit den seltenen Vorkommen unserer eigenen Intuition, wo wir eine gute Intuition hatten, eine Vision oder etwas, und es stellt sich heraus, dass es sich zum Guten gewendet hat. Jeder von uns hatte schon Gedanken, die uns in den Kopf geschossen sind. Und manchmal weiß man einfach, dass etwas wahr ist, und man kann keinen Grund dafür angeben. Man weiß nicht, wie, es gibt keinen rationalen Grund für diese, um das rational zu erklären. Und ich denke, dass diese Intuitionen wahrscheinlich mehr rational sind, wie wir denken. Und sie basieren auf Dingen, sie sind wie ein Déjà-vu, sie basieren auf Dingen, die wir gelernt haben, die wir gesehen haben. Es ist nicht eine neue Offenbarung. Es ist nicht es ist keine übernatürliche Gabe Gottes. Wenn meine Intuition richtig ist, muss ich euch sagen, dann ist es sehr beeindruckend. Ich habe diese Gabe nicht. Meine Intuition ist sehr fehlbar. Und ich vertraue meiner eigenen Intuition nicht. Obwohl es Zeiten gibt, wo man überzeugt ist, dass die Intuition richtig ist. Reife hat mich gelehrt, meiner Intuition nicht zu vertrauen, sondern bevor ich handle, rational zu überlegen. Und ich denke, das ist, was Reife letztendlich ausmacht. Aber wie verstehen wir diesen inneren Sinn, wo wir denken, wo wir überzeugt sind, dass Gott uns dazu antreibt, zum Gebet oder etwas zu tun? Aber lass uns ehrlich sein, dies geschieht uns von Zeit zu Zeit. Nun, das ist der Punkt. Ich denke, dass Gott in seiner Vorsehung spontane Gedanken in meinem Kopf benutzt, um etwas Wunderbares zu bewirken. Aber das ist genau das, was es ist. Es ist eine außergewöhnliche Vorsehung Gottes, aber nicht mehr. Gott benutzt und kontrolliert alles und nicht mehr und nicht weniger. Gott kann und wird alles für seine Zwecke benutzen. Die Tatsache, dass er eine meiner Ideen benutzt, um etwas Gutes zu erreichen, bedeutet nicht, dass meine Idee inspiriert ist. Es bedeutet auch nicht, dass allein weil eine Idee schlecht ist, Gott sie nicht gebrauchen kann. Weil Intuition fehlbar ist, müssen wir vorsichtig sein und dürfen es nicht als Offenbarung ansehen. Und jeder stimmt damit überein, dass Intuition fehlbar ist, dass es manchmal zum verkehrten, falschen Schluss führt. Und weil Intuition fehlbar ist, darf sie nicht als Offenbarung angesehen werden. Als etwas, was eine besondere Geistesgabe wäre es. Sollte auch niemand sein Leben ausrichten aufgrund seiner eigenen Intuition. Und Menschen, die ihren eigenen Intuitionen nachgehen, die werden sehr schnell abergläubig. Sie vertrauen auf Hinweise und nicht mehr auf das Wort Gottes. Niemand, der die Kirchengeschichte kennt und der gereift ist und der versteht, was das Reife und versteht, was Reife ist, würde übereinstimmen, dass man den eigenen Intuition folgt, denn sehr häufig wird man zu Fall kommen. Die Sprüche sagt, wer seinem eigenen Herzen vertraut, ist ein Tor. Aber es gibt viele Christen, die denken, dass Gott ihnen durch Intuition oder besondere Gefühle eine besondere Botschaft gegeben hat. Und es führt nicht selten dazu, dass sie Schiffbruch erleiden. Lassen wir zurück zu Matthäus 10 gehen. Wenn wir wirklich daran glauben, dass nicht ein einziger Sperling ohne das Wissen Gottes vom Himmel auf die Erde fällt und wenn wir daran festhalten, dass jedes Haar auf unserem Haupt von ihm gezählt ist, dann müssen wir nicht an übernatürlichen Dingen festhalten, an Dingen, wo wir meinen, dass Gott scheinbar uns eine persönliche Offenbarung geben würde. Wenn falsche Zeichen und Wunder dir mehr Gewissheit geben über dein Leben, dann setzt du deine Hoffnung auf diese falschen Zeichen und Wunder und nicht auf das Wort Gottes. Beginn dein Studium mit Psalm 139, wo David bekennt und anerkennt das Werk Gottes und das Handeln Gottes in jedem Aspekt seines eigenen Lebens. Jeremia 23, Vers 23, da sagt Gott, bin ich nicht ein Gott, der nah ist, verkündigt der Herr, und nicht ein Gott, der auch weit weg ist? Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wie der Psalmist sagt, dass du vertraut bist mit all unseren Wegen, mit unserem Leben, das vor und hinter uns liegt. Du legst deine Hand auf uns und selbst wenn wir uns deiner Gegenwart nicht bewusst sind, bist du da. Wohin können wir fliehen vor deinem Geist? Und aus deinem Wort wissen wir, dass wir nirgends hinfliehen können. Selbst wenn unsere Gefühle das Gegenteil empfinden, bist du dennoch nah. Gib uns wahren Glauben und wahre Gnade, dies zu glauben und unser Leben danach auszuordnen. Wir beten im Namen Jesu. Amen.
We trust you're encouraged by what you've just heard. You've been listening to Grace to You. For more information about Grace to You, visit www.gty.org. That's gty.org. Or call 1-800-55-GRACE. Thanks again for your interest in Grace to You, where each day we're unleashing God's truth, one verse at a time.